der Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Young und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Folge 41, die zweite im Jahr 2021. Und ich möchte das Motto schon mal sagen: Nichts. Nein, die einzige Konstante ist der Wandel, heißt doch der Spruch, oder?
Jetzt gibt er richtig an, der Fleming.
Mit Per Eggers und Jan Fleming, euer.
Guten Tag.
Euer Rock'n'Roll-Podcast. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind, weil ich so im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rad hier 13 Kilometer hergeradelt bin und in einen Hagelschauer gekommen bin. Meine Hose ist völlig nass,
ja.
Aber das soll dich und die Zuhörer nicht stören.
Das macht nichts, das kriegen wir schon hin. Wir sind dein Gejammer gewohnt, Jan.
Genau, wir sprechen heute über Künstler, die sich wandeln und wie man das als Fan eigentlich findet. Und wir haben einen besonderen Interviewpartner, nämlich nachher eine Metal-Rock-Ikone aus Deutschland, Andy Brings, die sich gewandelt hat. Aber da sprechen wir später drüber. Wir sind ja schon ein paar Mal auch auf das Thema gekommen,
ja.
Wie wir das eigentlich so aus Fansicht finden. Bands, die sich wandeln. Und irgendwie sind wir so hin und her gerissen, ne?
Ich würde ganz gerne kurz einmal wirklich zeigen, wie krass das Beispiel Andy Brings ist. Also Andy Brings, das wissen ja nun die meisten nicht, hat im Alter von 19, glaube ich, bei Sodom angefangen. Ja?
Eine, was ist es, Metal-Ikone Deutschlands?
Ich denke schon.
Und klang dann, damals so.
Genau. Also das ist schon Hardcore-Metal auch, oder?
Genau, Anfang der 90er, das geht richtig auf die Ohren.
So, und jetzt glaubt man das erst nicht, aber es ist die Wahrheit. Andy Brings hat diesen Song jetzt rausgebracht.
Ich kann irgendwie nur Liebeslieder, etwas anderes fällt mir nicht ein. Ich denk nach wie verrückt, doch sie kommen immer wieder. Und das find ich gemein. Ein Raumschiff nach.
Wow!
Das ist von bis alles dabei, sag ich mal.
Das ist Wandelbar 5000, jawohl. Also, da reden wir gleich mit Andy Brings selber drüber, wie sowas passiert ist. Aber wie du schon sagst, wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, wenn man von wandelbaren Künstlern spricht, fällt einem als allererstes David Bowie ein.
Ja.
Ne? Also, auch als positivstes Beispiel, David Bowie hat, glaube ich, wie kaum jemand sonst Verdienste daran, wie Pop und Rock zusammengewachsen sind, hat sich ja im wahrsten Sinne des Wortes auch immer wieder neue Gesichter verpasst, neue Namen verpasst, experimentiert, wahnsinnig.
Kunstfiguren erschaffen.
Genau, also wenn es um musikalischen Wandel geht, ganz vorne David Bowie, wen hast du noch auf der Karte?
Wer mir noch eingefallen ist, wer jetzt gar nicht so aus der Rock-Ecke kommt, aber was ich ganz spannend finde, ist Deichkind. Die haben ja die ersten beiden Alben, Hip-Hop-Alben gemacht und haben dann irgendwann gesagt, Hip-Hop ist für uns auserzählt, wir gehen jetzt in diese Techno, Elektro, bisschen neue deutsche Welle angelehnte Elektronik-Richtung und machen seitdem das. Ist jetzt in dem Sinne nicht wandelbar, dass man sich andauernd verändert, aber ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man aus dem Hip-Hop-Bereich kommt und dann in Elektro geht, schon krasser Sprung, der für mich, also ich mag Deichkind sehr gerne, sind auch eine geile Liveband und ich finde die alten Alben, die Hip-Hop-Alben ganz gut, aber ich finde die neuen auch gut. Also da hat es für mich funktioniert.
Ist aber in den seltensten Fällen der Fall, glaube ich.
In den seltensten Fällen, tatsächlich, ja.
Wer auch noch sich sehr gewandelt hat, der ist mir noch eingefallen, ist Rio Reiser. Rio Reiser hat ja angefangen, Tonsteine Scherben, hat er wirklich für den deutschen Punk eine ganze Menge getan und ist dann aber völlig abgedriftet und hat Seemannslieder und Schlaflieder gemacht tatsächlich. Also das hier ist auch Rio Reiser gewesen. Also das ist dann auch schon echt krass abgedriftet. Was mir sonst noch eingefallen ist, denn, und das finde ich eigentlich das Besondere hier auch an dieser Andy Brings Geschichte, normalerweise geht das Ganze ja umgekehrt, ne? Ganz oft. Die fangen mit Pop und Schlagerscheiß an und dann irgendwann sagen die, ey, jetzt haben wir mal richtig Bock auf Rock'n'Roll oder auf Metal. Zum Beispiel David Hasselhoff hat jetzt ein Metal-Album aufgenommen. Nur mal so als Beispiel. Lady Gaga hat dann mit Metallica gesungen. Die hat's auch von der Röhre drauf. Miley Cyrus nimmt jetzt ein Metallica-Cover-Album ein. Robbie Williams hat's versucht. Heino hat's versucht. Roberto Blanco hat's versucht. Das ist ja der eigentliche Weg, dass du erst mit diesem Soft-Pop Scheiß anfängst und dann sagst du, jetzt will ich auch richtige Musik hören.
Drängt sich dann auch ein bisschen die Frage auf, die wir gleich mit Andy bestimmt auch mal klären, ist die Metal-Szene für sowas überhaupt tolerant genug? Also,
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Bei Andy Brings, der hat vor ein paar Monaten ist er auch, hat sich einen Kindheitstraum erfüllt, ist im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten mit seiner Band.
Wow.
Genau. Auch da sind die Reaktionen natürlich gemischt drauf ausgefallen.
Komisch.
Aber das ist ja auch eine ganz spannende Frage, da, ob so eine Subkultur wie die Metal-Kultur, die sich ja selber immer als so ein bisschen Außenstehende, zumindest das Image gerne sieht, wie tolerant die bei sowas eigentlich ist. Aber das werden wir gleich mit Sicherheit erfahren. Und die Frage ist auch, wir diskutieren ja immer aus Fansicht.
Natürlich.
Wie geht einem das eigentlich an die Nieren, wenn dann irgendwie aus der eigenen Szene unter Umständen gesagt wird, was machst du denn jetzt? Oder sagt man, das ist mir scheißegal.
Weißt du, was ein Kindheitstraum von mir ist?
Nee.
Ein Raumschiff nach Hawaii.
Fuck. Das ist wirklich ganz, ganz übel. Das Einzige, was ich noch dazu habe tatsächlich, wo diese Tendenz, dass man, ich sag mal, von wirklich hohem Metal oder Rock-Punk immer softer wird. Das gibt's ja nun heutzutage auch oft. Ne? Angefangen hat das so ein bisschen mit Metallica, da hatten wir schon drüber geredet, dass die nun in den 80ern wirklich richtig krass waren und dann ein bisschen mainstreamiger geworden sind Anfang der 90er. Wo ich super heftig finde, sind die Toten Hosen. Die haben in den 80ern und in den 90ern noch wirklich echt einen Punk gemacht, was jetzt, haben wir teilweise auch gesagt, ist Schlager.
Vielleicht liegt es auch daran, dass man könnte jetzt sagen, sie haben sich auch musikalisch weiterentwickelt und beherrschen jetzt ihre Instrumente.
Ja, genau.
Könnte man so sagen. Vielleicht ist auch einfach altersmilde. Das ist ja die Frage.
Und ganz ehrlich, wir wollen ja nicht die ganze Zeit drum rumschiffen. Es ist doch auch hier, Patte, Patte, Kohle, Kohle, oder nicht? Du bist doch nicht mehr so erfolgreich jetzt mit rotzigem Punk. Sondern die wollen doch alle so dieses Weichgespülte jetzt im Radio, sonst schaffst du es doch nicht mehr.
Aber ist das so? Ich denke, Metal sind doch die einzigen, die noch wirklich Platten verkaufen. Also Metallica werden Fehltritte verziehen.
Aber die kriegen ja kein Airplay.
Ja, das stimmt.
So, also von daher, das würde ich ihn auch gleich fragen wollen. Ich hoffe, dass er das mitmacht, können wir ja letzte Frage stellen.
Wir werden sehen.
Genau, und da würde ich sagen, dann lass ihn noch dazu holen.
Ja, rufen wir an.
Wir schalten rüber zu Andi Brinks. Grüß dich.
Hi, hallo Peer, hallo Jan, freut mich.
Moin. Als allererstes die Frage, die sich aufdrängt. Es klingt extrem anders, deine neue Single, als alles das, was du oder vieles, was du bisher gemacht hast. Wie kommt das?
Vieles gefällt mir besser als alles. Also ich habe ja immer eigentlich schon gemacht, was ich wollte, wann ich wollte und wie ich wollte. Da habe ich mich noch nie von irgendwas aufhalten lassen. Und jetzt habe ich mich, also ich habe mich ja wirklich erfolgreich von allen Zwängen und auch von Szenen und von Szenebefindlichkeiten endgültig befreit. Die haben mich zwar nie interessiert, aber das war irgendwie das Spielfeld, auf das man mal gestellt wurde. Ich habe mich jetzt aber von all dem wirklich gelöst und jetzt hat der Pop in mir endgültig freie Bahn und da gibt's jetzt dann auch keine Schere im Kopf oder so, die jetzt sagt, oh, das ist aber, da muss aber jetzt noch eine laute Gitarre rein. Also das ist weg. Ich sage mal so, man kann Raumschiff nach Hawaii auch, entschuldigt, ich bin habe ein bisschen belegte Stimme, ein bisschen Brösel auf der Schallmeile.
Das macht nichts.
Man kann den Song natürlich auch mit verzerrten Gitarren und Metal Drums machen oder so, aber dann würde dem Song dann nichts nützen. Und der Song ist der Chef und der bestimmt, wo es lang geht. Und deswegen, der braucht jetzt genau das und ich bin so glücklich. Also ich finde, das ist das schönste Lied der ganzen Welt.
Natürlich findest du das, wie solltest du auch nicht. Aber ja. du sagst es tatsächlich, also das war schon immer in dir, sagst du, der Pop, also auch damals schon, als immer. Du bei Sodom warst?
Ja, also auch vorher schon. Also ich meine, ich habe ja auch schon vor Sodom gelebt und für mich sind die, also ich sag mal, wenn man als Einzelkind in den 70ern und 80ern groß wird, sprich keinen großen Bruder mit Deep Purple und AC/DC-Sammlung hat, dann wird man mit der ZDF-Hitparade groß und allem, was da noch so mitschwingt. Also für mich war immer schon, also meine erste Lieblingsband war Genghis Khan. Ne? Also es ging schon gleich mit Glamrock los, aber davor war schon Les Humphreys Singers, aber auch eben Michael Holm und was man eben so gehört hat. Also ich habe da noch nie einen Unterschied gemacht. Und als dann eben der Metal kam, hat sich das aber auch eigentlich gar nicht geändert. Also ich war 1987 beim ersten Madonna-Konzert in Deutschland in Frankfurt mit Kutte. Also da haben natürlich Leute auch drauf geguckt, da war ich 16. Aber ich war genauso Madonna-Fan wie Slayer. Und ich habe noch nie verstanden, warum das nicht gehen soll. Das ist für mich der Rock'n'Roll, so wie ich ihn verstehe, diese Haltung, dieser Spirit, der ultimative Ausdruck von Freiheit und sich eben nichts diktieren lassen, was wie zu sein hat.
Wie ist denn, wenn das ist deine Sicht, wie ist denn die Sicht und die Reaktion aus der Szene? Also ich folge dir ja bei Facebook und bei Instagram, da habe ich ja auch gesehen, wir haben eben schon drüber gesprochen, du hast den Kindheitstraum erfüllt, du bist im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten. Wie sind denn da die Reaktionen auf sowas? Wie tolerant ist denn die Metal- und Rock-Szene?
Ja, also irgendwas im Minusbereich, würde ich sagen. Also ich habe dieser, wie soll ich sagen, Gegenwind ist das falsche Wort, aber eben diese Ressentiments gegenüber verhältnismäßig bunten Vögeln, wie ich einer bin, in Deutschland oder aus Deutschland und dann in Deutschland, die waren schon immer irgendwie da, aber die habe ich, das war, als ich bei Sodom war das schon so, da war ich irgendwie, bei Sodom war ich zu süß und meine Gitarre war nicht zackig genug, oder, also irgendwas war immer. Dann bei The Tracy Lords war es dann irgendwie nicht Sodom genug. Als ich zum ersten Mal solo unterwegs war, war es nicht Glamrock genug. Dann habe ich DCS gemacht und ach schade, dass du nicht Deutsch singst. Also irgendwas war immer. Und ja, schwierig. Also die Metaller, die haben immer schon sehr viel Toleranz eingefordert. Früher schon mehr Metal im Radio, mehr Metal im Fernsehen, also wirklich ganz früher. Und jetzt der Metaller ist nicht bereit, sag mal, also Wacken war immer ganz toll, solange die Dorfbewohner die Fresse gehalten haben und sich die Vorgärten voll kacken haben lassen. nur wenn diese Normalos dann aber auch mal gucken kommen wollen, dann ist Wacken auf einmal eine Kirmes, dann ist man wieder gerne unter sich und dann ist es untrue und so. Und dann denke ich mir so, ey, ist da was? Wenn man auf der Bühne steht, da sieht man sowieso nur ein Riesenmeer von Menschen und ich mache da gar keinen Unterschied. Mir ist scheißegal, wer vor der Bühne steht, solange er Spaß hat.
Aber ich meine, Wacken, da hat ja sogar Heino auf der Bühne gestanden.
Ja, also wir durften mit DCS, mit Double Crush Syndrome nicht in Wacken spielen. Die Antwort war, nee, danke, passt nicht. Habe ich gedacht, okay, also...
Zu punkig war dann, oder?
Nee, danke, passt nicht. Okay. Und da dachte ich mir, okay, Heino passt, Bosshaus passt, Rammstein passt, interessant, was alles passt, ne? Aber darüber lassen wir auch keine grauen Haare wachsen, dann freuen wir uns eben wie letztes, ne, mittlerweile auch schon vorletztes Jahr, dass wir nach Moskau eingeladen werden, wo wir uns ja dann zufällig getroffen haben, lieber Jan, das wäre sowas von krass.
Genau, das aber muss man dann vielleicht kurz für die Hörer erzählen. Ich war mit meinen Eltern, wie man es in unserem Alter, ich bin jetzt Anfang 40 mal so macht, nochmal mit den Eltern in Urlaub fahren und waren in Moskau und St. Petersburg und hatte dann bei Facebook gesehen, dass ihr auch in Moskau einen Auftritt hat, hatte noch überlegt hinzugehen und hab's dann aber nicht gemacht und am nächsten Tag, glaube ich, morgens vor der Erlöserkirche, gucke ich auf einmal und denke, wer ist das denn? Den kennst du doch irgendwoher, wie man eben so Gesichter kennt und dann wart ihr das. Und wir hatten einen netten Plausch bei traumhaftem Wetter und Moskau, wir hatten uns da schon unterhalten, Weltklasse Stadt. Also
ja, unfassbar. Wir waren auch wirklich ab Ankunft schockverliebt. Naja, und wir laufen dann da eben so rum, weil wir haben nach der Festivalshow haben wir einfach noch gedacht, keiner von uns war jemals da, hängen wir einfach noch 3 Tage Sightseeing dran. Ne? Und dann laufen wir da so rum und dann brüllt ein Mensch. Ey, Double Crush Syndrome! Und wir so, ey.
Richtig Fanboy-mäßig, Jan? Stark von dir.
Bei Musik bin ich leider ein Groupie-Fanboy. Ja, es tut mir leid.
Ja, das war wirklich sehr schön, sehr herzlich und ey, Fame in Moskau. Das ist doch alles super.
Ja, aber da muss man wirklich sagen, das ist doch für euch wahrscheinlich auch außergewöhnlich, ihr seid jetzt ja nicht die größte Band wahrscheinlich in Moskau, da erkannt zu werden auf der Straße ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder?
Nein, das war wirklich schön, wir haben uns wirklich gefreut und siehst du, guck mal, wie solche Verbindungen entstehen. Wir hätten uns wahrscheinlich so gar nicht kennengelernt, aber muss man erst nach Moskau fahren. Ne?
Sehr schön. Wie ist denn das eigentlich, du hast gerade von Aussehen gesprochen, hat sich dein Aussehen jetzt auch mit deiner musikalischen Wandlung verändert oder trägst du immer noch Kutte oder hast du jetzt Schlaghose, Plateaustiefel, sowas?
Nee, also Kutte, da ist ja auch schon wirklich ganz lange bei mir vorbei. Ich mache da auch gar kein Ding. Also im Moment bin ich eigentlich eher wieder Punkier unterwegs. Lederjacke, schwarze Buchse und oder rosa Leopardenbuchse, was man halt so trägt. Aber ich habe zu DCS-Zeiten auch mal mehr, mal weniger Make-up getragen. Das kommt alles in Wellen, wie ich mich halt fühle. Und da frage ich auch keinen nach. Und wenn ich mich... Also ich würde mich niemals, um mich an der Szene anzubiedern, verkleiden. Im Gegenteil. Also als ich zu DCS-Zeiten auch meine Hotpants und Strumpfhose rumgelaufen bin, also was da los war. Ne? Also jetzt, da haben wirklich Leute, die mich lange kennen, angefangen wirklich zu schneiden. Weil das habe ich gemacht, da sind die überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich sage, Wo ist denn da das Problem? Ich hab das überhaupt nicht verstanden. Es ist aber, glaube ich, ganz oft viel wichtiger, was es bedeutet, als wie es klingt. Und das ist sehr viel ganz komische Befindlichkeit, gerade im Metal im Spiel. Das ist die Metal-Welt, die ist teilweise so manchmal, also ich spießiger als der Musikantenstadel, nur mit verzerrten Gitarren. Also auch der Habitus der Metaller, das ist, also wir wollten ja noch irgendwie auf gar keinen Fall so sein wie unsere Eltern und so. Und das, für mich ist das jetzt alles so Kegelclub.
Sag doch mal, wenn du sagst, für dich als Künstler, dir ist das egal. Du bist ja aber selber auch, du bist ja zu Sodom gekommen über ein Fanmagazin, habe ich gehört. Du bist auch ein Fanboy, du liebst Musik etc. Wie geht dir das denn, wenn du Bands hörst und die wandeln sich und sagst vielleicht, das ist jetzt nicht so mein Stil? Wie schwer ist das für dich, da dran zu bleiben? Also kennst du dieses Gefühl denn des enttäuschten Fanseins oder was heißt enttäuscht? Oder dass man sagt, ich habe ein Album und eigentlich hatte ich was anderes erwartet?
Ich kenne das enttäuschte Fangefühl in Bezug auf Kiss zum Beispiel, aber aus ganz anderen Gründen. Bei Kiss mache ich die Reise seit über 40 Jahren jetzt mit. Und da habe ich jedes Album, also außer die letzten, also die Enttäuschung liegt bei mir darin, dass sie dann irgendwann ohne Ace Frehley und Peter Criss weiter auf Tour gegangen sind, aber mit zwei Leuten in deren Make-up. Und da bin ich so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen die CSU unter den Kiss-Fans. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Ich verstehe natürlich jeden, ich sage auch jedem, wenn du Kiss noch nie gesehen hast, geh hin. Also guck es dir an, das ist total geil. Aber ich habe von 1996 bis 2000 habe ich 47 Konzerte auf der Welt mehr angeguckt. Wow. Um die Reunion, das in Original einhab, so richtig zu erleben und das richtig aufzusaugen. Und da Kiss ist eine Band, die da zu dem Zeitpunkt, da hatte der Kreis sich geschlossen. Also, dass die wieder ein Original-Line-Up gespielt haben, das war religiös. Und die haben ja dann im Jahre 2000 eine Abschiedstour gemacht. Da war ich dann auch nochmal viermal in Florida, noch vier Shows angeguckt, hab geheult, weil ich dachte, das war's, ne? Okay. Kurze Zeit später gehen Kiss wieder auf Tour und dann sind da andere Leute unter Make-up. Da muss ich sagen, okay, da fand ich jetzt nicht so gut. Trotzdem ist Kiss News irgendwie jeden Tag die erste Seite, die ich mir angucke im Netz, und ich mache das alles irgendwie mit. Aber die letzten Alben, die sie dann in der aktuellen Besetzung eingespielt haben, da habe ich einmal durchgeskippt. Das ist es nicht. Aber da steckt was anderes drin. Kiss ist so sehr in meiner DNA, dass ich das habe ich losgelassen. Das war aber auch für mich, glaube ich, mal ganz gut.
Ja. Da habe ich den Kollegen Fleming übrigens hingeschleppt.
Ich war nie ein Kiss-Fan und nee. Der Eggers hat mich vorletztes Jahr, ja, zu Kiss geschleppt, und es war genau dieser Effekt. Also wenn man die einmal live gesehen hat, ja, das ist ja eine Wahnsinnsband. Also live, nee,
das muss man
richtig
einmal
geil.
Das muss man gemacht haben. Also ich war auch ich sag immer, ich habe ja unheimlich viel Glück. Ich habe es ja geschafft, mir die besten Bands der Welt, ich habe die drei besten Bands aller Zeiten zu meinen Lieblingsbands erkoren: Kiss, The Ramones und Skid Row. Das ist eine quasi, das gehört für mich alles irgendwie zusammen und sind so drei Teile die drei größten Kapitel in meiner Rock'n'Roll-Bibel. Und da mache ich auch jede Reise mit. Also Skid Row haben noch kein schlechtes Album veröffentlicht, die Ramones haben unterschiedliche Alben veröffentlicht, auch wenn man nicht so drin ist im Thema, glaubt, die Ramones haben nur ein Lied, stimmt aber nicht. Da habe ich auch die ganze Reise mitgemacht, höre es immer noch, und bei Skid Row bin ich immer noch aktiv. Ich bin da nicht mehr so, es gibt auch keine Band mehr, muss ich sagen, von der ich noch ein neues Album brauche, gibt's nicht. Also ich mit meiner jetzigen Sammlung komme ich wunderbar zurecht für den Rest meines Lebens. Wenn jetzt Alben erscheinen, kriege ich sogar schon Angst. Also weil ich denke, das wird sowieso nichts. Also,
ja, dass sie ihren eigenen Mythos so ein bisschen zerstören.
Ja, oder ein Maiden oder so, die haben seit 1989 kein gutes Album mehr veröffentlicht. Also wenn das angekündigt wird, da denke ich schon, um Gottes Willen. Also die zwei Bands, die aus dem Metal-Bereich, die immer abliefern, Anthrax, immer geile Platten, die letzte Four Hour Kings ist das vielleicht sogar das beste Anthrax-Album überhaupt.
Okay.
Das heißt echt viel. Also das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsbands. Oder auch Megadeth. Seit die wieder da sind, seit 2004, kommen da Alben, wo ich denke, wo kommt das noch her? Aus den Riffs, aus einem Song kriegen Metallica keine drei Alben. Also es ist unfassbar, was Mustaine da abliefert, ne? Aber der hat ja auch die besten Metallica-Songs geschrieben.
Jetzt muss ich ganz kurze Zwischenfrage stellen. Muss Andi jetzt in unsere Kasse zahlen eigentlich?
Weil er Andi muss, ich zahle für Andi. Wir haben eine Unfassbar-Kasse, weil das bei uns so ein geflügeltes Wort ist. Ich habe mal eine Nachfrage.
Also, unfassbar und tatsächlich regen sich gerade alle unheimlich drauf, wenn Leute zu viel tatsächlich
sagen. Ja, das machen wir auch. Könnten wir auch mal einführen. Ja.
Und noch, das muss ich noch sagen, Judas Priest habe ich nichts erwartet, aber Firepower habe ich heute noch gehört. Das ist jetzt aber auch schon bestimmt 2 Jahre alt oder so.
Das ist wirklich gut.
Pass auf, Achtung, halte das Kleingeld bereit. Tatsächlich ein unfassbares Album.
Teuer für dich heute.
Ja, wird teuer.
Ja, ja.
sag mal einmal, was mich noch interessieren würde, das letzte Double Crush Syndrome Album, was ihr gemacht habt, das hieß ja Death to Pop.
Ja.
War da schon in dir sozusagen diese Saat ausgelegt und du hast gesagt, weil ich glaube, Double Crush Syndrome ist jetzt auf Eis gelegt erstmal. War das prophetisch oder woran lag das?
Nee, das war nicht prophetisch. Und Death to Pop würde ich ja eigentlich jetzt das, sagen wir mal, negieren, was ich jetzt mache. Death to Pop dachte ich nur so, dass irgendwie kam diese Rede, das kam irgendwie einfach und da dachte ich, ja, ist doch geil. Es bedeutet eigentlich nichts. Es bedeutet, beziehungsweise es bedeutet vielleicht, dass der Tod allem, was nicht wahrhaftig ist. Das kann aber auch mieser Metal sein. Aber Death to Pop singt sich halt besser als Death to mieser Metal. Das ist einfach der geilere Slogan. Die Band ist tatsächlich auf Eis, aber nach wie vor existent. Slick Proidol, unser Bassist, hast du ja vielleicht im Video gesehen. Also der hat ja auch mitgespielt im Raumschiff nach Hawaii Video. Also wir sind Best Friends und supporten uns gegenseitig. Er hat auch eine neue Band nebenbei, jetzt kommt jetzt auch demnächst. Und wir supporten uns gegenseitig mit allem, was wir haben und können. Und im Grunde sind ja alle Bands auf Eis gelegt. Wir haben
Jetzt gib mir doch mal, du bist ja jetzt mittendrin im Business. Ich frage mich bei sowas immer, du bist ja ein offener, ehrlicher Typ. Ich frage mich bei sowas immer, wenn du eigentlich ja, wir hören das ja jetzt auch, dein Herz schlägt ja schon auch einen großen Teil für Rock, für Metal, für Punk. Wenn man dann jetzt sagt, als solcher Typ, ich mache jetzt mal so eine Popnummer, wie kriegst du das verkauft? Du brauchst ja auch ein Label, der deine Sachen rausbringt. Ist Geld da auch nicht irgendwie am Ende noch ein Faktor?
Geld ist für mich eigentlich immer nur ein Faktor, wenn ich tanken muss, einkaufen muss und ansonsten Kosten des täglichen Lebens bewältigen muss. Ansonsten ist Geld für mich kein Faktor. Nicht bei einer künstlerischen Entscheidung, nicht bei einer beruflichen. Geld ist eigentlich nur Benzin. Mein Herz, also das sind für mich alles Facetten meiner Persönlichkeit, meines Treibens. Ich zieh da einfach keine Grenzen. Und nein, ich brauche kein Label, im Gegenteil. Also ich habe ja Ende 2019 auch alle geschäftlichen Verbindungen mit DCS gekappt, Label um Auflösung des Vertrags gebeten. Das war einfach, da war einfach Ende. Dann war ich ja auch 4 Monate wirklich raus, Burnout und so. Aber ich wollte alle geschäftlichen Strukturen aufbrechen, beenden. Und das Raumschiff und jetzt die CD, die ich jetzt auch dazu mache, das bringe ich alles selber raus. Das habe ich vor 2016, wo wir mit DCS dann bei Nuclear Blast untergekommen sind, habe ich das auch 10 Jahre gemacht und war total glücklich. Und ich wollte es nie wieder anders haben, aber irgendwie fühlte sich das dann richtig an, nochmal den Labelschritt zu gehen. Und jetzt mache ich das alles selber. Ich unterbreche jetzt gerade die Arbeit. Wir sind hier, machen gerade die Werbeanzeigen, die Social Media Werbeanzeigen bearbeiten wir gerade. Ich habe das Video jetzt bis heute Nachmittag noch geschnitten. Die CD kam gestern, die müssen wir jetzt noch dann irgendwie zusammenbauen.
Weil das heißt,
aus Zeitgründen kamen Booklets und CDs getrennt, die müssen wir jetzt noch zusammenbauen. Und da brauche ich gar kein Label. Also ich kann digital die Sachen, kann ich selber einspeisen, ich kann selbst CDs pressen lassen, ich kann einen Online-Shop machen, ich kann alles machen, was ich will und muss mich nicht rumärgern mit Leuten, denen das nicht so viel bedeutet wie mir.
Sag doch noch mal kurz zum Schluss, heißt das denn, dass du jetzt in dieser Schiene eher bleiben willst oder kann es sein, du hältst ja da die Optionen offen, vielleicht in 5 oder 10 Jahren oder wann auch immer wieder was völlig anderes zu machen?
Also wenn ich Wenn ich nächste Woche im Kopf kriege und will norwegischen Black Metal mit französischen Texten machen, dann würde ich das tun. Es wird, glaube ich, nicht passieren. Ich fühle mich jetzt total wohl. Ich denke, wenn ich an Musik schreiben denke, denke ich deutsche Texte. Und das macht mir gerade Spaß, das da in diese Richtung zu denken. Also ich meine, DCS, Death to Pop, der Titelsong, das ist ja purer Pop eigentlich. Eben halt nur mit etwas anderen Stilmitteln. Und jetzt habe ich mich ja, wie eben erwähnt, von all diesen Szene-Befindlichkeiten auch echt befreit und habe auch gesagt, okay, das ist jetzt für mich so ein bisschen hier, das ist für mich so ein bisschen am Ende angelangt. Auch der von dir angesprochene Fernsehgartenauftritt war da ein ganz entscheidender Faktor dabei, weil was da an Hass und Häme aus der Welt kam, in die ich mal freiwillig gewählt habe, weil ich dachte, da kann man sein, wie man ist, das ist Freiheit und so. Aber ich muss sagen, dass der Metal nicht gehalten hat, was der Rock'n'Roll mir versprochen hat. Und da ich wirklich ein Ur-Rock'n'Roller bin, in dem Sinne, dass ich frei sein will und machen kann, was ich will und dafür nicht angefeindet werde in der Welt, wo das meiner Meinung nach alleroberste Bürgerpflicht sein sollte, habe ich dann verstanden, nee, das ist hier nicht so.
Komplett richtig so.
Dann bedanken wir uns hier an dieser Stelle, dass du uns
auch
zur Verfügung gestanden hast. Und wir werden das mit offenen Augen und Ohren vor allem verfolgen und drücken dir die Daumen.
Danke gleichfalls. Danke.
Vielen Dank.
Super.
Alles
Vielen
Gute.
Dank.
Bis
Tschüss.
Bis.
Ciao. Also ganz spannende Geschichte. Wie wird man vom Rock'n'Roller über den Mettler, vom Punker dann zum Popper und vielleicht auch ein bisschen Schlagermenschen? Also ich meine,
ein Raumschiff nach Hawaii.
Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Da muss man tatsächlich erstmal drauf kommen. Und ich durfte das Video ja schon sehen. Wenn wir die Folge posten, ist es online. Tatsächlich ein spannendes Video.
Also
mit einem Dildo als Raumschiff.
Natürlich, das gefällt dem Fleming. Das wundert mich ja nun überhaupt nicht. Apropos, aber, was ist denn eigentlich jetzt mal mit dem Drink?
Genau.
Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und ich habe noch nichts zu trinken gekriegt.
Du hattest ja mir geschrieben, dein Auto ist kaputt.
Ja.
Ich bin ja, habe im Prinzip das viel Schlimmere erlebt. Meine Kaffeemaschine ist kaputt und das im Homeoffice.
Da kommen wir gleich
das
noch
zu, dachte ich. Das ist ja noch viel schlimmer und deswegen dachte ich, heute gibt's mal keinen Mist, sondern ich habe neulich mich wirklich in Unkosten gestürzt. Und diese Flasche Bier, Robustus 6, ein malziges Feuerwerk, gebraut in der Riegele Biermanufaktur und empfohlen vom Weltmeister der Biersommeliers Sebastian B. Priller.
Na.
Kann jeder draufschreiben, ne, in Zeiten von Fake News, aber in diesen schweren Zeiten und man muss ja auch sagen, bei diesen tatsächlich krassen Worten, wenn man dann so hört, wie intolerant die Szene doch teilweise ist.
Das ist schon heftig gewesen, ne? Also sehr interessant, was er da auch erzählt.
Ja,
also, was hast du jetzt gelatzt für das Bier?
Ich glaube 4,20 Euro hat
natürlich
diese 0,5
für eine Flasche schon eine Menge.
Flasche, aber man muss sich auch mal was gönnen in diesen Zeiten, wenn man nicht in Urlaub fährt.
Stimmt.
Und sonst auch nichts macht und es riecht wirklich sehr malzig.
Das stimmt, das ist schon mal gut, das kann ich gut ab. Also er hat schon ein paar krasse Sachen gesagt, ne? Also ich muss sehr richtig mich wegschmunzeln, also du merkst schon, dass einer divers musikalisch unterwegs ist, wenn er Genghis Khan unter Glamrock einsortiert.
Das stimmt, also, das stimmt. Ich glaube aber, das war auch ein bisschen mit dem Augenzwinker. Aber natürlich, ein ganz spannender Faktor ist ja dieses, wo wir beide auch schon häufiger drüber gesprochen haben, musikalische Sozialisation hängt ja extrem von der Familiensituation
voll
ab. Wenn du einen großen Bruder hast, was er meinte, oder wie ich den jugendlichen Freund meiner Mutter, der mir dann irgendwie The Clash, AC/DC etc. nahegebracht hat, hast du natürlich eine ganz andere musikalische Sozialisation, als wenn du unter Umständen der Älteste bist oder eben, weiß ich nicht,
mit Mama und Papa den Fernsehgarten guckst.
Genau, das ist in diesen Zeiten natürlich was anderes.
Also er hat aber schon so ein paar Wahrheiten gedroppt, das kannst sonst eigentlich du nur ganz gut. Geld ist nur Benzin, wäre für mich auch ein guter Folgenname, aber
der Metal hat nicht gehalten, was der Rock versprochen hat, finde ich tatsächlich.
Ist groß.
Das ist ja epic, das kann man sich ja tätowieren lassen. Also,
aber es ist traurig.
Es ist total traurig.
Sehr traurig und es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre.
Und ich muss auch sagen, ich als Jugendlicher, früher Skater, Hip-Hop-affin Basketballer.
Moment, ganz kurz zur Zwischenfrage. Warst du Skater, so wie ich Skater war? Das heißt, du hast DC-Shoes getragen, Carhartts getragen, Dickies Pulli getragen, aber nie ein Skateboard angefasst?
Nee, ich bin wirklich geskatet. Okay, also nie besonders gut, wenn man das überhaupt sagen kann, aber ich bin früher viel geskatet.
Ich nur auf dem Bauch und Auffahrt runtergerollt.
Nee, wirklich. Und okay. Hatte eine Zeit lang auch bunte Haare, so mit 15.
Das hatte ich auch.
Genau. Und habe Basketball gespielt. Und ich muss sagen, ich kenne das, was er angesprochen hat, tatsächlich. Also ich kenne es einmal von früher, in Hannover gab es mehrere Dissen, wo man dann, wenn man eben nicht irgendwie, ich habe immer gesagt, irgendwie wie diese Vampire Girls oder komplett in Schwarz reingegangen ist, komisch angeguckt wurde. Und ich war mal in Hildesheim, gibt es ja dieses Mera Luna Festival, was ja auch wirklich, man kann ja schon fast sagen, zum gewissen Teil ein Körperkult-Festival ist, wenn man da sieht, wie aufgedresst die Leute sind. Und wenn man da eben als Normalbürger, sag ich mal, in 0815 weißen Turnschuhen, Jeans und einem normalen T-Shirt hingeht, wird man auch schon komisch beäugt. Also ich muss sagen, diese Toleranz, was Andi auch meinte, die Szene häufig für sich einfordert, ist andersrum tatsächlich nicht immer so gegeben.
Und das ist wirklich schade. Das nehmen wir mit, das ist wirklich schade. Dann haben wir geklärt, es ist keine Geldfrage, das Ganze bringt er selber raus. Ich will nicht gemeinsam, aber es wundert mich nicht.
Ein Raumschiff nach.
Wie kommt der denn darauf? Also, wie gesagt, wenn ihr den Song euch mal ganz anhören wollt, also das Raumschiff nach Hawaii hat doch auch mit dem Rest des Songs nicht viel zu tun, oder? Also es ist künstlerische Freiheit at its best.
Das ist, ist es. Ja, es gäbe da, umso mehr man sich damit beschäftigt, noch mehr Fragen, weil bisher waren die Texte zumindest meist auf Englisch.
Aber das hat er gesagt, er möchte jetzt auf Deutsch und das ist auch gut und das machen ja auch wirklich viele. Also der Trend ist ja da, dass ganz, ganz viele Bands, die früher Englisch gesungen haben, jetzt auf Deutsch singen. Seines Popbands oder auch Rockbands, die das jetzt vermehrt machen. Also das ist jetzt nicht so neu, dass das er das empfunden hat. Aber ich kann es verstehen. Also dass man dann irgendwann auch mal in seiner eigenen Muttersprache singen und Musik machen möchte.
Ist eigentlich auch mal ein eigenes spannendes Thema, welche Bands das eigentlich erfolgreich geschafft haben, in verschiedenen Sprachen musikalisch erfolgreich zu sein. Ob es das gibt. Ich weiß, Mustache haben Hound from Hell einmal in Schwedisch. Engerlund, ich glaube, es ist Schwedisch, weil es Schweden sind, und einmal dann Hound from Hell. Wäre natürlich spannend, ob sie sozusagen erst die schwedische Version hatten und dann gesagt haben, komm, wir gucken mal, ob es beim amerikanischen Markt besser zündet.
Wollte ich gerade sagen, also das kann man dann ja auch nicht so richtig vergleichen, ne? Also muss schon sagen, irgendwie waren die international erfolgreich oder machen wir das jetzt auf Deutschland oder das eigene Land fest?
Ja, aber lustig ist ja zum Beispiel bei Rammstein, die sagen ja, sie haben es ja einmal probiert mit dem Stripped-Cover. Ja. Und sagen, das passt nicht. Also wir können gar keine Songs so richtig auf Englisch schreiben. Das ist ja ein Cover, aber trotzdem auf ihren Stil umgeschrieben.
Interessant, ja, können wir auf jeden Fall machen.
Wäre mal eine spannende Folge.
So, das Bier schmeckt übrigens wirklich ganz gut.
Ist sehr malzig, ne?
Ja, das mag ich gerne.
Interessanterweise.
So, jetzt hast
aber
du
das kannst du jetzt nicht über den Abend trinken. Da kannst du mal eins, auch beim Preis, auch wenn halt Geld nur Benzin oder Bier ist, aber
kannst ja aber nichts mehr essen, weil wenn du davon drei trinkst, dann ist aber der ganze Magen voll. Das stimmt, aber das ist ein gutes Ding. So, jetzt haben wir gerade, hast du gerade angesprochen, deine Kaffeemaschine ist kaputt.
Ja.
Und das hatten wir ja heute eigentlich auch als Aufhänger genommen für unsere Fuck Four.
Ja.
Da wollten wir nämlich übers Homeoffice sprechen und du darfst dann gerne mit dieser Geschichte den Anfang machen.
Ja, hat ja ein Happy End genommen. Also, das ist eher Wahnsinn. Meine Kaffeemaschine, ich habe so eine, darf man das sagen, ja, oder werden wir von der Landesmedienanstalt hier kontrolliert, ob wir Schleichwerbung machen?
Tun wir nicht.
Bei unseren vielen Hörern. Ich hatte eine Senseo-Kaffeemaschine und sukzessive über die letzten Wochen sind diese Kaffeeportionen immer kleiner geworden. Und ich weiß nicht, du kennst das, oder ob du es kennst oder ob ihr es kennt. Bei mir ist es so, ich sehe ein Problem und man will es ja erstmal nicht wahrhaben.
Nee, genau.
Und da redet sich das schön und ach nee, die waren immer so. Und meine Freundin so. Ich glaube, ich habe auf einen kleinen Knopf auch nur eine kleine Portion gedrückt. Naja, und jetzt war es irgendwann war es wirklich nur noch so ein Fingerhut, dann kam ich nicht umhin, hab dann da ein bisschen rumgeprokelt und es hat nicht funktioniert. Und dann wusste ich aber, ich habe im Keller noch eine andere. Das ist mir eingefallen. Und am Ende war es einfach dieses Einlegeding, wo du den Pad reintust, das war verstopft. Dann habe ich aus der anderen das Einlegeding genommen und habe vorn eine richtig große, schöne Tasse trinken können. Aber deswegen fuck vor, das Beschissenste am Homeoffice ist, wenn die eigene Kaffeemaschine kaputt geht.
Das Lustige ist, dass es mir auch passiert und ich habe auch eine Senseo. Und bei mir war es aber der Wassertank. Und ich habe dann, der hatte sich verformt. Ich glaube, den hat mal irgendwer in die Spülmaschine getan. Dann hatte sich das Plastik so ein bisschen verformt. Und dann stand ich für einen Kaffee da immer und habe da dran rumgeklopft. Immer so plopp, 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 plopp und gedreht und hoch und runter. Und dann irgendwann ist es aus Versehen in die richtige Position gekommen, vorne das Lämpchen, hat ganz schnell geblinkt und dann irgendwann nur noch langsam zum Aufwärmen. Dann hattest du das, durfte sich nicht bewegen. Dann habe ich mit beiden Händen das festgehalten, bis das Ding sich aufgewärmt hat. Das dauert ja auch mal gern so eine Minute 30 und dann stehst du da, kannst dich nicht bewegen und ich habe ohne Scheiß beim ersten Mal den Kaffee dann mit der Nase gemacht. Ich habe dann wirklich mit der Nase beides festgehalten.
Ich bin sehr froh, dass du sagst, du hast ihn mit der Nase gemacht.
Das ich habe ihn mit der Nase gemacht.
Bin ich sehr froh drüber.
So, also das war tatsächlich auch meine Geschichte. Ich habe jetzt einen neuen Wassertank, es funktioniert wunderbar. Und ganz ehrlich, dieses Gefühl, ne? Wenn du, ich habe das über Wochen gemacht, ist auch typisch Mann. Ich habe es über Wochen gemacht.
Das funktioniert ja, ne?
Unglaublich viel Zeit gekostet, das auch mal ständig ewig, dann tausendmal nicht geklappt, wie ich richtig auch sauer geworden bin. Und dann, wenn du dann plötzlich einfach nur noch auf Power drücken musst und dann geht das wieder.
Ja.
Das ist ja ein Wahnsinnsgefühl.
Das ist Wahnsinn.
Oh. So.
Nichts hält länger als ein Provisorium, ne? Ja. So ist es ja.
In dem Fall leider nicht. Bei mir ist es der erste Punkt beim Homeoffice ist bei mir Homeschooling. Also ich habe ja zwei Jungs, 9 und 6. Und hart, ne? Homeschooling ist schwierig. Man kriegt das jetzt wirklich mit der Zeit mit. Es gab ja jetzt Probleme auch noch mit dieser Plattform, mit iSurf am Anfang. Das heißt, da konntest du nicht richtig arbeiten. Dann musst du dich um beide kümmern. Die haben ja völlig verschiedene Dinge, die sie machen müssen. Der eine ist in der 4., der andere ist in der 1. Ne? Homeschooling in der 1. Klasse ist eine Katastrophe. Die lernen gerade eigentlich erst lesen und schreiben. Die sind gerade bei den Buchstaben. Das heißt, du musst mit denen alles durchgehen. Und die Zeit fehlt. Und vor allen Dingen, was den Kindern total fehlt und worüber kaum einer spricht, ist Struktur.
Mhm.
Die geht denen komplett ab. Ja, ich hatte meinen Kleinen jetzt am Abend gesagt, Papa, ich möchte mal wieder einen ganz normalen Morgen haben. Und dann erklär dir mal, warum die 4. Woche in Folge jetzt anders läuft. Ne? Du hast erst Ferien, dann hast du Ferienbetreuung im Hort, dann hast du jetzt normale Betreuung im Hort, nächste Woche hast du Wechselunterricht, ja, Szenario B, Montag hast du Hort, Dienstag hast du Schule, Hort, Mittwoch wieder nur Hort und vormittags Homeschooling dann jeweils. Völliges Durcheinander und das macht die verrückt. Ja? Die Kinder, die, das ist echt schwierig und das ist echt was, wo Eltern momentan über sich hinauswachsen müssen, auch mit ihren Kindern zusammen, weil das wirklich, wirklich eine Herausforderung ist.
Ja, also ich habe neulich auch dem Kumpel gesagt, ich bin froh, dass das nicht zu meiner Schulzeit irgendwann zwischen der 5. und 10. Klasse passiert ist, weil die Eigenmotivation bei mir war so gering, dass ich mich bei so einer Art der Beschulung wahrscheinlich irgendwie meine Kamera ausgemacht hätte und mich vor meinen, was war es damals, Sega Mega Drive, ja. Super NES gesetzt hätte und gedaddelt hätte und einfach komplett ausgestiegen wäre. Also,
irgendwann schon, ja.
Das ist ja... Also, wie sagt man denn, dieser soziale Druck, über den wir eben auch bei dem Thema Metal-Szene, der kann ja auch in so einer Schulklasse was Positives haben, wenn alle da mit dem Kopf gesenkt sitzen und was lesen, dann setze ich mich da ja unter Umständen auch eher hin, als wenn ich zu Hause sitze und weiß, okay, jetzt hast du 20 Minuten Zeit, um diesen Text zu lesen oder was zu malen oder zu schreiben. Und also ich wäre verloren gewesen, wirklich. Und das nicht in einem Kindesalter, sondern eigentlich heranwachsender Jugendlicher schon, ne?
Ja. Also das ist heftig. Was genau. Ist bei dir?
Eigentlich das Gleiche, beziehungsweise wir hatten in der Gruppe von meinen Malle-Jungs hatten wir gerade die Diskussion, eben, dass das auch Erwachsenen schwerfällt. Ich habe einen Kumpel, der ist Lehrer, der sagt, für ihn selber ist das schwer, irgendwie, weil er jetzt auch Homeoffice arbeiten muss und allein dieses aus dem Bett überhaupt rauskommen und irgendwie, ne, diese Eigenmotivation zu Hause, man merkt ja den körperlichen Verfall, hatten wir auch schon mal gesprochen, auch an sich selber. Das finde ich krass. Und da wollte ich sagen, ich habe einen richtig guten Tipp in dieser Gruppe auch gehört, weil ein anderer Kumpel von uns, der macht seit 11 Jahren Homeoffice und der sagt, und jetzt jeder zuhören, es ist simpel, es ist die Simplizität des Plans, die überzeugt, Strukturen beibehalten. Also morgens aus der Haustür gehen, eine Runde, als ob man zur Arbeit geht, um den Block. Und dann wieder rein und dann ist Arbeit. Und dann, 13 Uhr ist Mittag, dann gehst du raus, als ob du, was weiß ich, in die Mittagspause was essen gehst oder einen Kaffee trinken. Dann machst du deine Stunde Mittagspause und im Zweifel gehst du danach wieder eine Runde und sagst, jetzt bin ich wieder im Büro und noch weiter. Er sagt, für ihn funktioniert das super, weil so hast du wirklich diese psychologische Trennung zwischen Job, zu Hause, Job, weil sonst ist eben fuck vor dieses wirklich, ach komm, ich mach nochmal Mucke an oder ach, ich schmier mir noch ein Brot oder ich guck doch mal, was die Nachrichten sagen oder was auch immer man macht oder mach den Wecker nochmal aus und so hat man irgendeine Struktur, die einem innerlich irgendwie dabei hält, dann die Sachen in der Zeit durchzukriegen.
Wir merken, Struktur ist wichtig, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene.
Sind wir nicht im Herzen alle Kinder?
Absolut, im besten Fall ja. Kommen wir zu Punkt 4, der hat auch im weitesten Sinne mit Struktur zu tun, nämlich bei mir, was mich mega ankotzt ist, ich muss ständig einkaufen fahren. weil alle zu Hause sind. Normalerweise sind alle unterwegs und haben da irgendwie Verpflegung. Jetzt sind alle da. Wie gesagt, 6 und 9 fressen dir, in deinem Fall nicht, aber die fressen dir die Haare vom Kopf. So, und die ganze Zeit fehlt irgendwas. Und du musst ständig so für 3 Sachen einkaufen fahren. Ich hasse das. Ich bin ein Kerl. Ich gehe samstags einkaufen für eine Woche und dann mache ich nichts mehr. Und das funktioniert im Moment überhaupt nicht. Alle 2 Tage muss ich einkaufen gehen. Und einkaufen gehen in dieser aktuellen Phase ist ja auch der Horror.
Ja.
Es ist immer und immer und immer voll. Die Leute sind scheiße drauf. Man weiß auch nicht so genau, warum. Lassen ihre schlechte Laune auch permanent an den Leuten aus, da in den Einkaufs- und Supermärkten. Das geht auch gar nicht. Und du bist ja teilweise ewig da für 3 Teile. Ätzend ist das.
Man merkt vor allem auch erstmal, was man an Kaffee säuft, ne? Wenn man selber diese Pads und kaufen
Bier
muss.
Und Bier und Wein. Ich habe heute gelesen, auch richtig witzig, wie einige Journalistenkollegen texten, ne? Trotz Corona, Weinkonsum in Deutschland steigt an. Wo ich so denke, hä, wie trotz? Wegen? Also weil, hä? Genau, 21,7 Liter Wein trinkt jeder Deutsche. Und wir beide denken jetzt, im Monat schon ordentlich, ne?
Ich mag ja keinen Wein.
Aber es ist im Jahr. Das ist richtig wenig. Jetzt 1 Flasche im Monat. Also das finde ich richtig wenig an Wein.
Aber seit wann sind da 21,7 Liter 1 Flasche im Monat?
Naja, sind 0,7 normal die Flaschen. So habe ich das jedenfalls gerechnet. So grob.
Aber dann wären es doch...
Sei still, ich überschlage doch einfach nur.
Ich wollte gerade sagen.
Psst. So circa halt. Mensch. Ja, dann, jetzt komm du mir doch nicht mit Mathe, ist Homeschooling.
Das stimmt. Lass uns nochmal kurz einmal hier dieses Bier bewerten. Es ist ja, Herr Sebastian B. Prinner sagt, empfohlen vom es ist der Weltmeister der Biersommelier, Sebastian B. Prinner, dieses Robustus 6. Das ist tatsächlich nicht schlecht, ne? Sehr malzig. Aber
musstest du den Namen 3-mal sagen? Hattet ihr dafür was bezahlt?
Nein, ich wusste gar nicht, dass es einen Weltmeister der Biersommeliers gibt. Und ja, ich muss das tatsächlich mal recherchieren, weil ich mich frage, verstehe ich nicht. Was ist, es gibt eine Welt, wie wird man Weltmeister der Biersommeliers? Aber das
und vor allen Dingen, wie sommeliert man? Es gibt doch Bierbrau-Dingensbummens und da darfst du doch nur die gewissen Dinger da reinmachen und viel reinrühren darfst du nicht.
Ich weiß es nicht, aber ja.
Es schmeckt gut.
Kann man eins mal machen.
Ja,
ne?
Genau, das ist ein schönes Nachtischbier.
Alltag raus. Also das könnte man empfehlen und das ist natürlich die perfekte Überleitung zu unseren Musikempfehlungen, die ihr
da klopft
auf
sich
unser
selber auf
Touch Too Much der Rock'n'Roll Podcast Playlist finden könnt bei Spotify.
Heute einer unserer lieben Dauerhörer, Matthias, mich gefragt, sag mal, per Facebook Message, sag mal, ich gehe ja jetzt neuerdings joggen, kannst du mir Musik empfehlen? Ich sag, Dude, du meinst außerhalb unserer Touch Too Much Playlist? Stimmt, geile Idee. Hat er voll Bock gehabt, aufs nächste Mal laufen gehen, weil er unsere Playlist dann
Muss aber nur sagen, ob die Musik, es gibt ja auch diese Rock fürs Laufen, die dann so einen bestimmten Beat haben, ob unsere Playlist auch fürs Joggen funktioniert. Will ich wissen.
Ich bin ziemlich gespannt, weil das ist ja ein ganz krasses Durcheinander, ja, was wir jetzt auch noch erweitern werden. Wir wollen nämlich jetzt noch 2 Songs draufpacken und du hast dich an unseren heutigen Gast gehalten.
Genau, ich habe von Andy Brings die Band, die ich sehr geil finde, 2-mal live gesehen habe, Double Crush Syndrome, Give Me Everything. I hate war, religion of my ex. War, religion of my ex. Give me everything I deserve. 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 Oh yeah. So. Und das liegt auch zwischen diesen beiden Extremen. Da fühle ich mich wohl. Es ist weder so ein Krach wie Sodom.
Noch ist es.
Genau, das ist für mich dann ein bisschen poppig. Aber da in der Mitte bin ich voll dabei.
So, und ich habe mir gedacht, okay, dann kann ich heute auch nicht mit Classic Rock kommen, so wie ich sonst meistens mache, sondern habe mich heute auch mal an der für mich so etwas härteren Schiene orientiert und möchte gerne meine Lieblingsnummer von Disturbed draufsetzen. Über die haben wir auch schon hier und da mal gesprochen, aber auf unserer Liste sind sie noch nicht drauf, habe ich extra nochmal geguckt, meine Lieblingsnummer von den Jungs, Down With The Sickness. Das ist so ungefähr so die härteste Range, bei der es bei mir noch cool ist.
Die finde ich auch, da war ich auch noch dabei bei den Jungs, da fand ich sie noch ganz geil.
Siehst du wohl. Also, dann haben wir heute gelernt, Geld ist nur Benzin und
der Metal hat nicht versprochen, was
nicht gehalten.
Gehalten, was der Rock versprochen hat. Das wird doch unser Folgentitel, oder?
Ja, muss.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Nein. Also das war sehr interessant, was der Andy Brings erzählt hat. Ist sehr enttäuschend in Sachen Metal-Szene und wir werden selbstverständlich verfolgen, was da noch so geht. Ich glaube, da ist noch lange kein Ende in Sicht, was Andy Brings und seine Musikkarriere noch so alles hervorholt. Vielleicht für ecuadorianische Panflöten demnächst. Wir bleiben dran.
Die Bansuri-Flöte möchte ich noch lernen.
Die Bansuri-Flöte.
Für meine dritte Hälfte meines Lebens.
Ich wollte witzig sein, du willst wieder angeben. Was zur Hölle ist das wieder? Bansuri-Flöte?
Weiß ich nicht, das ist irgend so eine peruanische Flöte.
Geil. Alles klar, also dann haben wir eine Menge gelernt heute und wünschen euch weiterhin eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter.
Bis dann, ciao. Ein Raumschiff nach Hawaii.